Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir begrüßen euch und das, obwohl wir heute eigentlich über den Abschied reden wollen. Ne?
Ja, genau. Und über den Abschied reden, weil immer wieder deutlich wird, wie wertvoll das ist, meist in aller Traurigkeit.
Wir haben ja in der letzten Folge auch euch Nachrichten und Rückmeldungen vorgelesen von Petra und von Carina, wo das ja auch ein großes Thema war, wo der ganz persönliche Abschied am offenen Sarg aufgrund von Unfall und Suizid verweigert worden ist. Und das ist uns nochmal deutlich geworden, wie wichtig und wertvoll das eben sein kann. Und uns wird ja auch in der Trauerbegleitung immer deutlich, dass das ein so wichtiges und essentielles Thema ist, ne? Weil das mit so viel Unsicherheit, so viel Fragen und auch so viel Angst verbunden ist.
Ja, und ich denke gerade, wenn ihr das LaVia-Modell vor Augen habt oder euch das mal anschaut, da wird ja auch nochmal deutlich, wie wichtig Begreifen ist. Mhm. Ja, und etwas glauben zu müssen, was man nicht glauben kann und nicht glauben will, was unfassbar ist. Also unfassbar, es ist nicht zu fassen. Und im Wort Begreifen steckt ja auch Greifen drin, anfassen, fühlen. Manche, die sagen, ich muss das erst mit eigenen Augen gesehen haben, um das zu glauben oder um das zu verstehen. Und dieses Verständnis, das kommt so häufig auch erst über die Zeit. Aber dieser Abschied am Sarg oder am Sterbebett, der hat wirklich einen ganz hohen Wert. Und wenn man dann weiter in das Modell nochmal reinguckt, dann geht es auch ums Akzeptieren. Und wenn ich nicht begreifen kann, wie will ich dann etwas akzeptieren? Hm. Und ja, das Begreifen, das löst Gefühle aus. In dem Moment, wo ich denke, ja, es ist wirklich so, in dem Moment setzen die Gefühle ein. Und das ist oft sicherlich auch das, wo man sich selbst oder andere vor schützen möchte. Vor dieser Traurigkeit. Tu es lieber nicht. Das ist zu traurig. Aber ich sage immer wieder, nicht den toten Menschen zu sehen, ist traurig, sondern dass der Mensch tot ist. Das ist traurig, wenn es ein guter Mensch war.
Ja, und viele sorgen sich aber vielleicht auch nicht nur um die Gefühle, die dann hochkommen oder in einem entstehen, sondern ja manchmal vielleicht auch eben vor dem Bild, ne? Vor dem Bild, das man sieht. Ich höre ganz oft in der Trauerbegleitung die Sorge, dass man dieses Bild nicht mehr los wird. Oder das habe auch ich schon selbst gesagt, tatsächlich, dass ich sage, nee, ich möchte denjenigen lieber so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kannte. Und ich fand das mal sehr wertvoll. Das ist mir hängen geblieben. Das hast du mal, ich glaube, im Basiskurs zur Familientrauerbegleitung zu uns gesagt, dass es bei einem Abschied am Sarg nicht ums Hingucken geht, sondern um sich zu verabschieden. Und das fand ich auch nochmal total wichtig und total, ja, irgendwie heilsam, dass es nicht darum geht zu gucken oder sich genau anzuschauen, wie jemand aussieht, sondern um den Abschied, dass man ja eben vielleicht auch mit ein bisschen Abstand und ein paar Meter Entfernung auch stehen kann, wenn man sich vielleicht doch fürchtet.
Ja, und spannend, dass du das gerade sagst, dass du dich daran erinnerst, wie ich das im Kurs gesagt habe. Das ist tatsächlich so, dass ich irgendwann mal gedacht habe, ja, wir gehen noch nicht gucken, sondern, weißt du, hier das LaVia-Haus, das liegt ja neben dem Friedhof und da ist auch die Leichenhalle, die Trauerhalle, die liegen da so. Und ganz früher hat es insbesondere ältere Leute gegeben, vielleicht gibt es sie heute auch noch, aber ich weiß es von früher, so aus Zeit meiner Großmutter. Die sind dann zu der Leichenhalle hingegangen und haben auf den Plan geguckt, wer liegt da drin. Und wenn sie jemanden kannten, dann haben sie vielleicht noch mal geguckt. Im Grunde war das auch eine Art Besuchen, ja. Aber es gab auch Leute, die sind einfach mal gucken gegangen. Und ich fand das als Kind und als Jugendliche schon ganz unangenehm. Also nicht gruselig und auch gar nicht angstbesetzt, sondern ich habe gedacht, das macht man nicht. Man guckt nicht einfach so. Ich gucke doch auch nicht im Krankenhaus irgendwie in die Zimmer rein, wenn da jemand liegt, mal gucken, wie die aussehen. Und habe irgendwann eben auch mal gedacht, ja, wir gehen auch nicht die Toten gucken, wir gehen die besuchen, auf jeden Fall unsere Liebsten. Und wir gehen unsere Kranken nicht gucken, sondern wir gehen die besuchen, auch wenn die nicht schön aussehen.
Ja, und ich fand aber auch tatsächlich, weil du sagst, das nicht schön aussehen, ich habe leider den Namen vergessen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht weißt, dass gab mal eine Ausstellung, die wir uns gemeinsam angeguckt haben in Duisburg in einer Kirche. Und da ist ein Buch ausgestellt worden von einem Journalisten und Fotografen aus Hamburg, der Menschen begleitet hat und porträtiert hat und Fotos von ihnen veröffentlicht hat in einem Buch kurz vor dem Tod, kurz vor dem Sterben und dann auch danach. Und ich habe dieses Buch zu Hause, weil ich das so eindrücklich finde, zu sehen, natürlich nicht immer, aber dass die Verstorbenen meist eigentlich viel friedlicher und irgendwie viel schöner aussehen und nicht so leidvoll aussehen, wie die Menschen kurz bevor sie verstorben sind, ne? Weil sie vielleicht sich nicht mehr, keine Schmerzen mehr haben und nicht mehr so leiden müssen.
Manchmal sagen die Leute aber auch, nein, ich gehe jetzt nicht nochmal zum Sarg hin, weil ich habe ja meinen Mann vorgefunden, der ist tot in der Dusche gelegen oder die Frau ist vielleicht mit dem Aneurysma zusammengebrochen und ich habe sie da gesehen. Und da ist es so wichtig, auch jetzt nochmal von unserer Seite darauf hinzuweisen, dass man in dem Moment in einer Schocksituation ist und man findet jemanden auch vielleicht in einer Stellung, die gar nicht angenehm ist und vielleicht mit Blut oder anderen Dingen noch umgeben. Und im Sarg sieht man tatsächlich häufig besser aus. Genau, und dieses Bild im Kopf, was man von einer schlimmen Aufwindsituation hat, das kann dann nochmal tatsächlich reguliert werden, wenn man jemanden im Sarg sieht und muss nicht die Angst haben, dass es nochmal verschlimmert wird.
Ja, ich habe das tatsächlich auch erlebt, als ich neulich für eine Radioreportage ja eine Bestatterin, eine junge Bestatterin begleitet habe, auch bei der Überführung von Verstorbenen, dass wir am Ende auch nochmal in einem Abschiedsraum waren, wo eine Verstorbene aufgebettet war, mit Blick in den Wald, in die Natur, mit zusammengefalteten Händen, einem Rosenkranz, einer großen roten Rose auch auf dem Bauch. Und das war so friedlich. Diese Stimmung war so friedlich und so besonders. Und ich kannte diese Frau nicht, aber ich hatte wirklich auch das Gefühl, mich da anders irgendwie verabschieden zu können, ein ganz anderes Gefühl zu haben, als eben bei der Überführung, als wir eine verstorbene Frau aus dem Altenheim ins Bestattungshaus gebracht haben, die erst am Abend vorher verstorben war. Also das war was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre. Also wirklich friedvoll und friedlich. Und das ist ja irgendwie eigentlich auch, was man sich selbst vielleicht wünscht, ne? Dass man friedlich ist, wenn sich die Leute nochmal von einem verabschieden.
Ja. Ich sage manchmal, nach der Geburt von unseren Kindern, da wurde dann im Kreißsaal immer schon so ein Foto gemacht. Und da sieht man ja auch nicht so toll aus. Ja, die Maske ist nicht vor dem Bild da gewesen, vor dem Foto da gewesen. Und vielleicht und vermutlich werde ich im Sarg besser aussehen wie im Kreißsaal. Aber weil Kreißsaal mit neuem Leben verbunden wird, werden dann diese Bilder rumgezeigt, ja. Und beim Tod geht man so in den Abstand rein. Ich möchte aber noch mal einmal zu der Reportage kommen, weil die wirklich so wertvoll gewesen ist, die zu hören. Die ist ja auch noch nach wie vor zu hören. Kannst du einmal vielleicht dazu sagen,
wo? Ja. Also man kann die tatsächlich überall hören, wo man Podcast hört, also genauso wie den Todesmutig-Podcast auch. Und zusätzlich aber auch nochmal in der ARD-Audiothek. Also es ist eine 1Live-Reportage gewesen, einstündig, wenn der Tod dein Beruf ist. Und da habe ich ja eben nicht nur eine junge Bestatterin begleitet einen Tag, sondern ja auch nochmal eine Trauergruppe hier bei La Via von Jugendlichen. Genau, also auch das finde ich nochmal sehr eindrücklich, auch nochmal, ja, nochmal so auch die Arbeit hier kennenzulernen, ja. Mhm.
Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass es einen Wert hat, einen Verstorbenen nochmal zu sehen und dass die meistens besser aussehen, als wir das gedacht haben. Aber es wird jetzt auch welche bei euch geben, die sagen, nein, das stimmt nicht, da muss ich widersprechen, das sah ganz, ganz furchtbar aus. Das sah wirklich ganz schlimm aus. Und an der Stelle, wenn du, der oder die das gerade denkt oder sagt, mir gegenüber säße, dann würde ich sagen, ah, okay, wer hat dich darauf vorbereitet? Wer hat dir gesagt, der Mensch, den du gleich siehst, der sieht ganz anders aus? Und wer hat dir gesagt, warum derjenige anders aussieht? Weil er vielleicht schon länger gelegen hat, weil die Wetterbedingungen gerade ungünstig waren, weil es einen Unfall gegeben hat, wodurch Verletzungen da sind, worum du nichts wusstest, weil dir niemand gesagt hat, dass ein verstorbener Mensch sich ganz kalt anfühlt. Und hast du jemanden an der Seite gehabt, damit du nicht alleine warst? Durftest du in den Raum reingehen mit Abstand und durftest du auch wieder rausgehen? All diese Fragen würde ich dir stellen und vermutlich würdest du bei vielen Sachen sagen, nein, das war nicht so und das war nicht so und ich war alleine und ich war so erschrocken, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und das ist oft einfach der Grund dafür. Ich rechne damit nicht, ich gehe rein und dann entsteht oft so eine Weglauftendenz und ganz viele verlassen dann tatsächlich den Raum und gehen nicht nochmal rein und dann nehmen sie diesen Schrecken mit und auch für immer mit. Und ja, ich denke, das ist wertvoll, dreimal reinzugehen. Das darf auch häufiger sein. Mhm. Aber dreimal reinzugehen. Beim ersten Mal, wo ich mich vielleicht ganz doll erschrecke, wo mir die Knie wackeln, wo ich mich auf den Boden setzen muss vielleicht oder wieder rausgehe. Und im besten Fall habe ich dann jemanden dabei, mit dem ich darüber reden kann und wo ich sagen kann, ich habe mich jetzt gerade so erschrocken, damit habe ich nicht gerechnet, warum ist das so? Und dass man dann austauschen kann und dann wieder reingeht, vielleicht vorsichtiger, aber dann ist man schon ein bisschen geschützt, weil man weiß, was einen erwartet. Und ganz häufig ist das, wenn man das dritte Mal reingeht, dass man dann mit dem Verstorbenen anfängt zu sprechen und vielleicht auch sagt, du hast mich vielleicht erschreckt. Oder man traut sich dann näher hinzugehen und entdeckt dann auch etwas, was vielleicht auch ganz gut aussieht, schön aussieht, wo man denkt, ach guck mal, da haben die von der Bestattung die Decke genommen und das T-Shirt angezogen und man freundet sich mit der Situation etwas an.
Man begreift Stück für Stück auch, ne? Das hast du ja auch schon gesagt und ich fand das mal auch sehr hilfreich, das hast du auch mal erzählt, dass man, selbst wenn man so viel Sorge hat vor dem Bild, vor dem, was einem erwartet, dann kann man auch jemanden, mit dem man zusammen ist, darum bitten, mal reinzugehen und mal ein Foto davon zu machen. Und wenn man das schwarz-weiß stellt, dass das dann manchmal weniger schlimm aussieht und dass das eben auch hilfreich sein kann, ne?
Mhm, genau. Genau, und schwarz-weiße Bilder, genau, die nehmen den Schrecken raus, die nehmen die Dramatik tatsächlich raus. Mhm. Und danach kann man dann entscheiden, ob man doch reingeht oder ob man sagt, okay, das Bild, das ist auch schon in Ordnung, dass ich das gesehen habe, jetzt habe ich eine Vorstellung davon, jetzt kann ich das tatsächlich glauben. Das wäre im Grunde auch ein Bild überhaupt so eine, ich sag mal, so eine B-Variante. Die A-Variante wäre für mich meistens, also auch nicht immer, weil es gibt ja auch nicht das Absolute. Mhm. Ne? Aber das wäre nach Möglichkeit eben tatsächlich vor Ort sein, eine offene Aufbahrung zu haben im Sarg oder im Bett, im Sarg, sagen wir häufig auch bei Kindern oder Menschen mit Behinderung, damit man das einfach erkennen kann. Es ist nicht wie schlafen, sondern da ist jemand tot und deswegen liegt er auch, ich sag mal, in einer Kiste, in einem Sarg und nicht im Bett. Mhm. Dass man eine Information bekommt. Ich habe eine Erzieherin im Seminar gehabt, und die hat gesagt, als damals die Oma gestorben war, waren wir in Polen gewesen und die Oma lag in der guten Stube, die war aufgebahrt und wir mussten uns alle, die ganze Familie und die Nachbarschaft und Freunde haben sich in einer langen Schlange aufgestellt und wir gingen alle an der Oma vorbei und haben uns verabschiedet und uns Enkelkindern hat man gesagt, wir müssen die Oma küssen. Und küssen müssen ist ja schon eine schwierige Sache, ja? Mhm. Und niemand hat den Kindern gesagt, dass die Oma kalt ist. Und diese Erzieherin, die schüttelte sich, als sie davon erzählte und sagte, und ich spüre heute noch die Kälte auf meinen Lippen. Und an der Stelle wäre das so wertvoll gewesen, man hätte vorher gesagt, schau, guck mal, hier steht eine Flasche Mineralwasser auf dem Tisch, lass uns mal fühlen, so kalt ist die Oma. Oder wer jetzt gerade einen Stuhl hat mit Metallbeinen, könnte einmal an den Metallbeinen fühlen. Oder wenn ein Stein im Raum liegt, dass man einfach daran mal fühlt, so kalt ist oft ein verstorbener Mensch, manchmal sogar noch kälter. Und dass man sich darauf einstellt und eben nicht so überrumpelt wird davon. Denn wenn das eine gute Oma war, die da in Polen gestorben ist, dann ist das so furchtbar traurig, wenn die Erinnerung an die gute Oma von diesem kalten Kuss überlagert wird.
Und dem fast schon Ekel, ne? Dem schaudernden, diesem gruseligen Gefühl, ne? Was ja dann Jahre, Jahrzehnte später eben noch sich so manifestiert hat, ne? Und das ist, glaube ich, ja eben auch wichtig, nicht nur am offenen Sarg, sondern ja, vor allem eben Kinder mit an die Hand zu nehmen, zu erklären, ja auch beispielsweise, wenn jemand auf einer Intensivstation verstirbt, mit den ganzen Apparaturen, manchmal ist man an Maschinen angeschlossen, mit Schläuchen, auch da Kinder, vor allem Kinder, aber ich glaube auch einfach Erwachsene mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, was einen da erwartet, wofür das gut ist. Wenn man das weiß, warum das so ist und dass das so ist, nimmt es manchmal irgendwie so diesen Schrecken, den man sonst im Kopf hat, ne?
Mhm, genau. Information schützt. Mhm. Das ist einfach so, wenn das einem erklärt wird. Hast du schon mal eine Situation gehabt, Benni, wo jemand krank war oder einen Unfall hatte, vielleicht auch schon wieder so unterwegs war, wo du dich irgendwie erschreckt hast und wo du im Nachhinein sagen würdest, hätte ich das lieber nicht gesehen?
Ja, ich hatte das mal bei meiner Oma. Die ist verletzt worden bei einer Magenspiegelung. Da hat man aus Versehen die Luftröhre verletzt. Und die lag auf Intensivstation und ich bin dann mit meinem Stiefvater und mit meinem Großvater ins Krankenhaus. Die haben mich, ich muss so 10 gewesen sein, glaube ich, so um den Dreh, mitgenommen. Und ich bin dann auf der Intensivstation tatsächlich zusammengeklappt. Also ich habe so Kreislauf bekommen und ich musste dann da raus, weil das Bild für mich als 10-Jähriger so schlimm war, weil ich auch gar nicht wusste, was passiert. Mir hat man gesagt, wir besuchen die Oma im Krankenhaus. Das war die einzige Information, die ich hatte. Und das einzige Bild in meinem Kopf von Krankenhaus war ein Bett oder mehrere Betten in einem Raum. Und das ist für mich, glaube ich, heute noch so, dass ich so deswegen bei vielen Apparaturen im Krankenhaus und viele Gerätschaften, dass ich dieses Gefühl von damals auch heute oft quasi nochmal wieder so einstellt.
Mhm. Ja. Was heute sicherlich gut ist, ist, dass du heute weißt, warum sich das Gefühl einstellt. Mhm. Und dann kann man das wieder einordnen. Mhm. Wenn du von der Intensivstation erzählst, ich merke das, wenn ich in einer Begleitung bin und ich begleite eine Familie auf die Intensivstation und auf dem Zimmer liegt noch eine weitere Person, die verletzt aussieht oder die ja stark verändert durch eine Krankheit ist, dann merke ich, dass mich das manchmal so ein bisschen irritiert, weil ich nicht weiß, warum sieht jemand so aus. Und am liebsten würde ich dann manchmal fragen, warum sieht jemand so aus? Aber das hat mich eigentlich nicht anzugehen und das Personal darf es mir auch gar nicht sagen. Aber bei dem Menschen, den ich besuche, der vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, noch schlimmer aussieht, da erschreckt mich das nicht so, weil ich den Grund dafür weiß. Weil ich weiß, der hat einen Autounfall gehabt oder hat einen Motorradunfall gehabt. Und auch da merke ich dann einfach wieder, dieses Wissen stärkt eben auch, ne, und schützt. Oder wenn eine Kollegin hier reinkäme und ich wüsste, die hat jetzt einen neuen Partner und die käme herein mit einem blauen Auge und die wird sagen, frag mich nicht, was passiert ist, dann hätte ich so viele Gedanken im Kopf und vermutlich würden die auch in Richtung Partner gehen. Mhm. Wenn die reinkämen und würde sagen, ne, so, oh Gott, alle Leute gucken mich an, als wäre ich verhauen worden. Aber ich war echt so unachtsam und habe irgendwie den Schrank nicht zugemacht und habe mich dann umgedreht und bin dann dagegen gehauen. Dann kommt sofort so eine Entspannung rein. Und dabei sieht das Auge immer noch so schlimm aus. Mhm. Ja. Und trotzdem, ja, ist das dann so, weil ich weiß, warum das so ist. Und deswegen, wenn wir einfach mal schauen, wo haben wir Situationen erlebt, wo was Schlimmes da und wo wir damit gut umgehen konnten und wo konnte man nicht mit gut umgehen, dass wir immer wieder überlegen, welche Erklärung war da, welche Hilfe war da, welcher Grund war auch da gewesen, genau.
Ich habe im Moment auch hier bei La Via eine Begleitung einer jungen Frau, wo die Partnerin bei einem Verkehrsunfall oder durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und da ist genau das, was du sagst, die Information, die so wichtig ist, die schützt, die hilft, die heilt, weil so viele Fragen noch offen sind. Das ist ein Fall bei der Polizei, der natürlich untersucht wird. Und wie wichtig das ist, da auch noch mal zu wissen, was passiert ist, kann heilsam sein, kann helfen. Und in diesem konkreten Falle war es so, dass die Polizei ihr dazu geraten hatten, sich nicht zu verabschieden. Und
zumindest nicht am offenen Sarg.
Genau, ne? Nicht am offenen Sarg. Und ja, du hattest ja auch Kontakt mit ihr und hast gesagt, doch, mach das. Und sie durfte die Hände nicht sehen, die Hände waren verdeckt. Aber sie ist, das sagt sie mir in jeder Begleitung, dir so dankbar, dass du sie dazu ermutigt hast, das zu tun und quasi der Meinung der Polizei zu trotzen und das zu tun. Und sie sagt, wenn sie das Gespräch mit dir nicht gehabt hätte, wo du sie dazu ermutigt hast, dann hätte sie das auch nicht getan und sie würde das dann sehr bereuen, jetzt schon sehr bereuen, ja, wenn sie diesen Abschied, diesen persönlichen Abschied nicht erlebt hätte.
Mhm. Mein Gedanke dabei ist auch, der Matthias, unser ältester Sohn, ist früher Motorrad gefahren. Und wenn der einen schweren Unfall gehabt hätte und er wäre schwer verletzt gewesen, aber nicht tot, dann hätte ich meinen Sohn besucht. Und ich hätte nicht gesagt, oh Gott, nein, das kann ich nicht sehen. Ich besuche ihn erst, wenn alles wieder verheilt ist. Und ich schreibe jetzt lieber mit ihm, anstatt dass ich vor Ort bin. Sondern ich würde sofort hingehen. Und wenn er gestorben wäre und er hätte die gleichen Verletzungen, oder vielleicht sogar weniger, aber lass es jetzt bei den gleichen Verletzungen sein, dann legt sich so ein Schalter im Kopf um und dann gehe ich nicht hin, weil ich Angst davor habe. Und jetzt sagen manche Leute, ja, aber wenn du ihn so gesehen hast, verletzt, dann wirst du ihn ja später im Leben wieder erleben, wie er wieder verheilt ist. Und das siehst du da ja nicht. Das ist ja mit der letzte Anblick. Aber in der Begleitung machen wir das häufig, dass wir dann Kindern, aber auch Erwachsenen sagen, schau mal hier, ne, so der Kopf, der ist ganz stark angeschwollen, weil das durch die Verletzung verursacht wurde, aber du kennst ja auch eine Beule und fast jeder hat schon mal eine Beule am Kopf gehabt. Und wenn jetzt dein Mann oder dein Papa, wenn der gesund werden würde, dann würde das wieder abschwellen. Aber jetzt im Augenblick sieht es so aus, wie wir das aus anderen Situationen vielleicht auch kennen, vielleicht nur nicht ganz so schlimm. Die Beule ist jetzt einfach 10-mal so groß wie vielleicht normalerweise. Aber wir dürfen einfach Vergleiche bringen, damit man auch wieder zur Ruhe kommt. Und was ich dann auch häufig sage, ist, weißt du, wenn nicht dein Papa da liegen würde, sondern ich wäre gestorben und ich hätte einen Unfall gehabt, dann würde ich heute zumindest denken, wie schön, wenn meine Kinder, mein Mann, meine Freunde vorbeikommen und mir nochmal Tschüss sagen, auch wenn ich nicht schön aussehe. Und gleichzeitig würde ich es auch nicht verurteilen, wenn die nicht kämen. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn jemand sagt, ich habe so eine schlimme Erfahrung gemacht, es geht für mich nicht, dann ist das auch so. Es gibt nicht das Absolute. Aber es gibt etwas, wozu ich halt raten würde und bestenfalls ja, mit jemandem, der mich dabei berät oder begleitet, der mir dabei einfach gut tut.
Ja, es ist irgendwie schön, dass du gerade nochmal gesagt hast, als du gesagt hast, dass sie sich von mir verabschieden, mir nochmal Tschüss sagen, auch wenn ich nicht schön aussehe. Und das finde ich nochmal ja so besonders, ne? Weil Menschen, die uns lieben oder die wir lieben, die lieben wir ja nicht wegen ihrer Hülle oder wegen ihres Äußeren, sondern wegen dem, wie sie sind, wegen ihres Charakters und wegen ihrer Seele. Und ja, das finde ich irgendwie nochmal wichtig, weil das ja irgendwie dann doch auch nur die Hülle ist. Mhm. Und ja, ich glaube, mein Partner verabschiedet sich ja auch morgens trotzdem von mir, auch wenn ich gerade morgens vielleicht nicht so schön aussehe und zerknauscht bin. Ja. Und ja, das ist irgendwie nochmal ein schöner Gedanke.
Ja, und mir kommt gerade das in Sinn. Ich habe letztens mit einer Trauer- und Traurednerin gesprochen und die hat gesagt, sie macht auch so gerne Trauerfeiern, weil sie sagt, die sind oft nochmal echter und wärmer und ehrlicher. Und sie sagt, in der Vorbereitung zu einem Trauergespräch, da hat sie den Mann, den Bräutigam, gefragt, was liebst du an deiner Frau? Und weil sie gesagt hat, ich wollte ja auch eine Rede vorbereiten, was liebst du an deiner Frau? Und dann hat er überlegt und hat gesagt, die langen blonden Haare. Und das ist ja irgendwie schön, dass er das sagt, aber er hat nicht viel mehr gesagt, sondern es war ganz viel das Äußere. Und das kann dann natürlich kritisch werden, ja, wenn das am Äußeren ausgemacht wird, diese Liebe in Anführungszeichen, dann geht es nicht nur verloren, wenn jemand schlimm aussieht, wenn er gestorben ist, sondern je älter wir werden, desto mehr verändern wir uns und wenn die blonden, schönen Haare irgendwann vielleicht grau sind, dass dann jemand Neues gesucht wird mit schönen blonden Haaren, wenn es das einfach ist. Und was wir auch erleben, das kennst du auch, Benny, das ist eben auch, dass Eltern häufig sagen, es war mir so wichtig, mein Kind nochmal zu sehen, weil ich habe doch nicht die Verletzung gesehen, ich habe mein Kind gesehen. Und das ist das so, wenn ich mit Augen der Liebe schaue, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es geht nicht um das Schauen, aber das ist jetzt ja nochmal anders gemeint. So dieser Blick, den ich da drauf habe, dann sehe ich etwas anderes.
Und sehe es vielleicht auch nicht so schlimm oder gravierend, wie es vielleicht eben Rettungskräfte tun, ne? Oder die PolizistInnen, die nach einem Verkehrsunfall abraten und sagen, das, was du da siehst, sieht ganz schlimm aus. Aber das stimmt, die gucken natürlich nicht durch die Brille der Liebe, wie wir es tun, wenn wir uns von Verstorbenen verabschieden.
Ja. Und auch die haben es häufig nicht gelernt und bekommen keine Supervision. Ne? Das heißt, das ist tatsächlich manchmal ein Schaden, der bei Sanitätern, Sanitäterinnen, bei PolizistInnen, bei Feuerwehrleuten und auch manchmal bei Journalisten, die an so eine Unfallstelle kommen müssen. Das ist so schlimm, weil die sehen schlimme Dinge und schlucken das ganz häufig runter und es muss weitergehen. Keine Supervision, keine Fortbildung dazu. Und dann nennen die das oft Eigenschutz und wissen gar nicht, dass es viel mehr schützend wäre. Sie würden da Hilfe bekommen, Supervision bekommen, Austausch bekommen oder es würde in Fortbildungen mit eingebunden werden. Eben, das kommt sicherlich auch nochmal dazu. Mir kommt eine Begleitung in den Sinn, da ist ein junges Mädchen von ihrem Freund umgebracht worden. Und dieses Mädchen wurde obduziert, weil man eben feststellen musste, wie gravierend die Verletzungen waren, weil das was mit dem Gerichtsurteil dann auch später zu tun hatte. Und als dieses Mädchen aus der Obduktion rauskam, hatte die Mutter zu mir gesagt, sie würde so gern ihre Tochter auch noch mal sehen und sie würde ihre Tochter am liebsten noch mal waschen. Sie hat gesagt, ich möchte die noch einmal, als Baby habe ich sie doch auch gewaschen und jetzt macht das der Bestatter, aber ich bin noch die Mutter, ich würde das eigentlich so gerne machen, aber darf man das eigentlich und geht das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, frag auf jeden Fall nach und das ist machbar, wenn du es wünschst und schau einfach, ob du jemanden mit dazu nimmst, die Bestattung vielleicht oder eine Freundin oder jemand aus der Familie. Und dann hat sie mir später erzählt, dass sie das machen durfte. Sie durfte ihre Tochter waschen und sie hat es alleine gemacht, weil sie gesagt hat, ich wollte einfach nochmal allein mit meiner Tochter sein. Und sie hat gesagt, die Tochter hat eben diese Narbe der Untersuchung halt da gehabt und es suppte so ein bisschen raus, dass ein bisschen Flüssigkeit rauskam. Und sie hat dann einen Moment gehabt, wo sie gedacht hat, meine Güte, wenn jetzt jemand weiß, dass ich das mache, was denken die Leute von mir? Und in dem Moment, wo sie diesen Gedanken im Kopf hatte, hätte sie die Stimme von ihrer Tochter gehört, die gesagt hätte, Mama, wenn nicht du, wer dann? Und ich merke das jetzt gerade auch, das hat mich damals so berührt und es war wirklich so, ja, es ist die Mama und die war einfach nochmal da und ihrer Tochter ist Gewalt angetan durch den ehemaligen Freund, es ist Gewalt angetan worden durch die Untersuchung, auch wenn die notwendig war und die Mutter hat einfach nochmal ganz viel Liebe darauf gegeben.
Wow. Ja. Schön. Was für eine irgendwie ermutigende Geschichte. Mhm. Ich musste gerade irgendwie einfach auch daran denken, dass wie das für mich wäre, bei meinem Partner zum Beispiel. Und ich weiß auch, dass das für mich, glaube ich, nicht einfach wäre, aber dieses Gefühl, jemanden doch auch nochmal in den Arm nehmen zu wollen, nochmal berühren zu wollen, nochmal Liebe geben zu wollen. Ist ja so stark und irgendwie, ja, wow, was für eine Geschichte. Mm.
Ja, und ich glaube, dass viele nachvollziehen können, wenn sie das hören, weil in dem Moment, wo es berührt, versteht man einfach nochmal, was gemeint ist. Und das könnte man aber nicht mit jedem machen, weil es dann wieder was mit dieser Liebe einfach auch zu tun hat, ne?
Einfach nochmal ein anderes Gefühl ist, ne? Und das ist vielleicht auch in der Tat in der Beziehung Mutter-Tochter nochmal vielleicht auch anders als in der Beziehung Tochter-Mutter, ne? Wo die Liebe vielleicht von der Mutter oder den Eltern zu den Kindern ja auch nochmal eine ganz, ganz andere ist als vielleicht andersherum. Mhm.
Ja, der Abschied am Sarg, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja schon was ganz Intimes und das kann besonders intim sein, wenn ich eben tatsächlich auch alleine da bin oder in Ruhe mit anderen eben da bin und dass ich nochmal ganz nah sein kann und ganz häufig sage ich so, dass man auch ins Zwiegespräch gehen kann, auch wenn man gar nicht laut dabei spricht. Und wir haben einen jungen Mann gehabt, der David, von dem war der Vater gestorben, da war er 9 Jahre alt, die Mutter ist gestorben, als er 15 war. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass er die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, dass er auch alleine da sein kann, dass er die Tür offen stehen lassen kann, damit er das Gefühl hat, man hört ihn, wenn er sagt, bitte kommt noch jemand dazu, er kann die Tür zumachen, er kann jemanden mit reinnehmen. Und er ist damals alleine hingegangen und hat dann später gesagt, ich habe mit der Mama so geredet, wie ich noch nie mit ihr gesprochen habe. Und da entsteht oft tatsächlich so eine Tiefe, die da sein kann, wenn ich mich auch wage und wenn ich auch Mutmacher, Mutmacherin eben da habe, wenn ich es mir zutraue, wenn man mir das zutraut und wenn das Angebot auch kommt. Mhm. Wir haben einen Jungen gehabt, der war 7, als die Mama gestorben ist, und der Vater rief mich nachts an und sagte, meine Frau ist jetzt gestorben, das war vereinbart, dass er anrufen kann. Und dann hat er seinen Jungen geweckt und wir sind zum Krankenhaus hingefahren, weil es ist dann 2 Stunden noch möglich, die Verstorbenen auf der Station halt zu besuchen. Und wir sind dann zusammen hingegangen und haben ein bisschen gesprochen. Die beiden haben ein bisschen geweint. Und der Vater hat gesagt, er möchte auch nochmal alleine drin bleiben bei seiner Frau. Und dann bin ich mit dem Jungen raus auf den Flur und habe dann zu ihm gesagt, wenn du zur Mama auch nochmal alleine reingehen willst, kannst du das machen. Und dann hat er den Kopf geschüttelt, was auch vollkommen okay ist, natürlich. Und ich habe dem Vater das auch nochmal gesagt, dass ich das dem Jungen eben gesagt habe. Und er hat gesagt, wenn du willst, kannst du reingehen. Er hat wieder den Kopf geschüttelt. Dann sind wir nochmal zusammen rein. Und als wir dann gehen wollten, sagte er auf einmal, ich möchte doch nochmal zu Mama rein. Und dann hat er gesagt, und ihr sollt auch die Tür zumachen. Und dann ist er ein paar Minuten drin geblieben und ist dann rausgekommen und hat dann gesagt, ich habe der Mama nochmal richtig Schuss gesagt. So, und der brauchte einfach auch so seine Zeit, das zu überlegen. Und wenn er es nicht gemacht hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen. Ja.
Es ist so wertvoll, weil das ist, Mechthild, du hast es in der vorherigen Folge auch schon gesagt, ne, wie wichtig gute Bestatterinnen und Bestatter sind, die einem das auch ermöglichen, ne, die auch den Raum manchmal dafür bieten. Bei der Bestatterin, bei der ich eben war für die Reportage, ist es so, dass die ganz wunderbare, unterschiedliche Abschiedsräume haben, wo man sich auch bis zu einer Woche ja verabschieden kann, ne? Wo es Musikanlagen gibt, wo es Bücher gibt. Es gab einen Raum, der heißt Sternenhimmel, da kann man tatsächlich so kleine Lampen unter der Decke anmachen. Also es ist ja auch die Frage, wie die Atmosphäre ist, ne? Und ich glaube, das ist oft auch so ein Bild, was man eben im Kopf hat, glaube ich, was wirklich viele Menschen im Kopf haben, dass sich vom Verstorbenen verabschieden, ist das Gefühl von einer Kühlkammer oder so, wie man das aus Krimis kennt, ne? Und dass man da jemanden unter einem Leichentuch liegen sieht und sich da dann verabschiedet, aber dass das eben ja auch wichtig ist, einfach zu betonen, dass der Raum ja auch kreiert wird oder ja, wie wichtig das ist, dass es gute Bestatterinnen und Bestatter gibt, die das auch tun, ne?
Ja. Wir haben immer wieder Bestatterinnen oder auch Bestatter im Seminar und das ist einfach auch so wertvoll, ja, dass sie sich auch mit Trauerbegleitung nochmal beschäftigen, auch nochmal hingucken, warum gibt es so unterschiedliche Reaktionen, weil die können das dann auch eben Eltern erklären oder auch nochmal Erwachsenen, also Eltern erklären, wenn es um kleine Kinder geht, ja. Aber auch nochmal eben erklären, was kann man machen, warum hat das so eine Wichtigkeit? Mhm. Also ja, gerade in dieser ersten Zeit vom Tod bis zur Beerdigung, diese Zeit ist einfach so wertvoll, wenn die gut genutzt werden kann und wenn halt Möglichkeiten geschaffen werden. Und wenn man sagt, das geht tatsächlich nicht, am offenen Sarg Abschied zu nehmen, dann geht es immer wieder darum, aber wenn das nicht möglich ist, was ist dann möglich? Und wenn das nicht möglich ist, was ist dann möglich? Und dass es nicht nur schwarz und weiß und ja und nein gibt, sondern dazwischen ganz viele Möglichkeiten. Und dass letztendlich die bestmögliche genommen wird für diese Situation. Und wenn es dann wirklich gar nicht geht, dann hat es sicherlich auch nochmal einen Wert, an dem geschlossenen Sarg eben Abschied zu nehmen. Und bei der Bestattung nachzufragen, wo liegen die Hände von dem Verstorbenen? Liegen die neben dem Körper? Oder liegen die auf dem Herz? Oder liegen die auf dem Bauch? Und vielleicht dann auf der Höhe auch die eigenen Hände nochmal auf den Sarg zu legen, um so Verbindung aufzunehmen. Oder vielleicht zu sagen, da oben liegt der Kopf. Und wenn ich jemanden vielleicht über die Wange gestreichelt habe, weil diese Berührung auch passen würde, die passt ja nicht zu jedem Menschen, dann vielleicht seitlich vom Sarg nochmal die Hand hinzulegen und nochmal reinzuspüren, was draufzumalen, was draufzuschreiben. Diese Möglichkeiten gibt es ja auch dabei. Und nicht erst bei der Urne zu sein, weil die Urne mit der Körperform und Körpergröße ja nicht mehr so viel zu tun hat. Wobei, wenn ich nicht mal in den Sarg gehen konnte, dann ist natürlich wieder die Urne auch wieder die nächstbestmögliche Sache, die dann wieder denkbar ist, ja. Aber vielleicht auch noch mal vor der Bestattung die Urne noch mal im Arm zu halten. All diese intimen Momente, die sind bei der Beerdigungsfeier dann nicht mehr möglich. Dann sind andere Menschen drumherum, dann ist man vielleicht auch aufgeregt, dann ist man auch abgelenkt durch andere. Und von daher wirklich diese letzten Momente nochmal nutzen. Vielen ist es gar nicht bewusst, dass das das letzte Mal ist, wo sie da sein können und dass das dann vorbei ist. Ich kann zum Grab, kann ich 20, 25 Jahre, kann ich dreimal am Tag hingehen.
Aber ist so was anderes, ne?
Aber diese Zeit bis zur Beerdigung, die ist tatsächlich begrenzt.
Und ich glaube, was ich mir einfach für ja, alle, die das hören, wünsche auch, dass ihr einfach todesmutig seid, zu fragen, Fragen zu stellen, Menschen an eurer Seite zu haben, die mit euch Fragen stellen und manchmal auch eben unkonventionell zu denken, weil das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man oft nicht weiß, was man darf oder was nicht, was geht und was nicht, und da einfach wirklich ja, reinzuhorchen. Ich habe im Moment in der Begleitung eine Frau, wo der Mann gestorben ist ganz plötzlich, und die leben eigentlich in einem anderen Land oder kommen ursprünglich aus einem anderen Land, und sie durfte die Urne aber selbst überführen und hat gesagt, ich fahre die jetzt auch nicht mit meinem Auto, sondern mit seinem Auto, fahren wir den jetzt über die Grenze. Und das hat sie dann gemacht mit ihrem Sohn, und der Mann saß hinten auf der Rückbank. Und das empfindet sie jetzt nachträglich als so, so wertvoll, das gemacht zu haben. Und auch das, obwohl sie gedacht hat, ah, was denken denn die Leute? Also ich glaube, das ist das, was ich meine mit unkonventionell zu denken und sich nicht zu sehr beschneiden zu lassen davon, was die Gesellschaft für richtig empfindet oder Bestatter XY vielleicht als richtig empfindet oder eben auch nicht.
Ja. Jetzt kann es aber Leute geben, und ganz sicherlich gibt es welche unter euch Hörern und Hörerinnen, die jetzt sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das auch gemacht, oder ich wollte so gerne und man hat mir gesagt, ich darf nicht. Also die erste Info ist, wenn ihr die Bestattung bezahlt, dann dürft ihr auch damit bestimmen. Und ihr dürftet auch ein Bestattungsinstitut wechseln, was man aber oft schwerlich tut, weil man ja selber kraftlos ist. Deswegen könnte das hilfreich sein, jemanden mit dazu zu nehmen, wenn man denkt, ich möchte gerne etwas durchsetzen, aber ich weiß nicht, ob ich die Energie habe, dass ich jemanden mitnehme, der mir dabei hilft. Wenn ihr aber sagt, diese Zeit ist jetzt einfach vorbei und ich wollte und es ging nicht, oder ich wusste das gar nicht, und wenn ich das jetzt höre, dann tut mir das einfach so leid. Jetzt habe ich das Gefühl, nachdem ich das gehört habe, ich habe mein Kind oder meine Mutter, mein Vater, mein Bruder einfach liegen lassen. Dann denke ich, das, was da passiert bei diesem Abschied nehmen, das ist eigentlich ein Abschied von der Hülle. Und wenn ihr sagt, ich trage den verstorbenen Menschen in meinem Herzen, in meinen Erinnerungen, und ich kann ihn abrufen durch Fotos, durch Lieder, durch Musik, durch Düfte, dann ist das einfach erstmal ganz, ganz wertvoll. Und der Abschied am Sarg, der kann so hilfreich sein, aber es ist auch nicht das Nonplusultra. Und wenn das nicht möglich war, dann gibt es Gründe dafür. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr mit euch selber gnädig seid. Und dass ihr aber für euch vielleicht dann wisst, wenn es nochmal geschieht, dass jemand stirbt, der mir nahesteht, dann würde ich hingehen. Oder dann würde ich vielleicht jemanden mitnehmen und dann hingehen. Und vielleicht hört ihr euch nochmal die Podcast-Folge vom letzten Mal an. Da hat die Petra gesagt, sie hat 10 Jahre später ein Foto von ihrem Bruder bekommen, den sie nicht anschauen durfte. Und sie hat gesagt, dann ist vieles heile geworden. Sie konnte das Foto streicheln und sie konnte ihn in Gedanken umarmen. Und auch das könnt ihr einfach machen. Ihr könnt über euer Herz streichen, ihr könnt über einen Gegenstand erinnert streichen. Und ihr könnt dem Verstorbenen auch einen Brief nochmal schreiben und sagen, wenn ich gewusst hätte, dass es möglich wäre, dann wäre ich gekommen. Und wenn ich gewusst hätte, dass du ganz schlimm aussiehst, dann hätte ich mir das vielleicht vor erklären lassen. Schreibt ihm das einfach, aber vor allen Dingen seid einfach gnädig mit euch. Denn dass dieser Mensch gestorben ist, das ist für euch das erste Mal gewesen. Solche Momente sind einmalig und die üben wir nicht und wir kriegen häufig vom Drumherum keine Unterstützung. Und nutzt dann einfach diese schlimme Erfahrung als eine gute Erfahrung für die Zukunft, es vielleicht anders zu machen, wenn es möglich ist. Auch das müssen wir immer wieder einrechnen, dass nicht wir für alles zuständig sind, sondern dass auch das Drumherum oft mitentscheidend ist.
Total wertvoll, sich das einfach so vor Augen zu führen, im Herzen mitzutragen. Finde ich total gut, auch nochmal den Punkt, dass du gesagt hast, gnädig mit sich selbst zu sein, auch in der Trauer, weil wir in der Trauer, glaube ich, so vieles richtig machen können, aber so vieles für uns vielleicht auch rückblickend betrachtet falsch, in Anführungszeichen. Es gibt kein richtig oder falsch, aber dass wir uns selbst manchmal danach vielleicht verurteilen und gnädig mit sich zu sein, mit dem, wie man es in dem Moment am besten oder nach bestem Wissen und nach bestem Wissen und Gewissen tun konnte.
Wobei, ich muss es einfach sagen, weil sonst die Leute, die mich kennen, sagen werden, hallo, warum hast du es nicht gesagt? Es gibt kein richtig und falsch, doch es gibt ein richtig und falsch. Mhm. Ich glaube, es ist falsch, wenn ich dir sagen würde, Benni, nein, geh lieber nicht hin. So. Und ich glaube, es gibt nicht nur das eine Falsche und ich weiß auch, was du meinst. So, ich meine, dafür kennen wir uns eigentlich, ne? So, aber nochmal für diejenigen, die sagen, ach, alles ist möglich und alles ist eigentlich richtig. Nein, es ist nicht alles richtig, aber wir müssen nicht immer alles richtig machen, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht und es richtig dann tatsächlich in Anführungszeichen, genau, wie du es gerade auch gesagt hast.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benni an Mechthild.
Wir haben ja nochmal auch über den Abschied am offenen Sarg gesprochen heute. Und oft tragen die Verstorbenen ja nochmal ihre Lieblingssachen, Dinge vielleicht mit, die mit im Sarg liegen, die ihnen vielleicht wichtig waren. Was wäre dir wichtig? Was hättest du gern mit dabei, wenn sich deine Liebsten von dir irgendwann mal verabschieden möchtet?
Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, als du angefangen hast, du stellst mir die Frage nach der Kleidung. Und zur Kleidung hatte ich mir dann gleichzeitig einen Gedanken gemacht. Ich glaube, ich würde immer das gerne angezogen haben, worin ich mich gerade am schönsten fühlen würde. Das war im letzten Sommer. Das war so ein weißes Leinenkleid. Das hatte mir endlich wieder gepasst, muss ich sagen. Und ich gefiel mir selbst richtig gut. Und ich fände das schon gut, wenn ich etwas anhätte im Sarg, was typisch Mechthild ist oder was mir gerade so gut gefallen hat. Oder dass die Menschen mir das anziehen, wo sie mich gerne drin sehen. Ansonsten, was ich mit in den Sarg nehmen wollte, ich glaube, ein Kopfkissen hätte ich gerne dabei, weil ich auch im Bett ganz gerne ein Kopfkissen dabei habe. Und eine Decke von der Couch. Wir haben eine, die haben wir auf Armeland gekauft. Mein Mann hat die blaue, ich habe die gelbe. Die oder eine bunt karierte, weil das für mich auch so für Gemütlichkeit steht oder auch für Müdigkeit. Und ich hätte es gern gemütlich im Sarg. Ich habe gerade überlegt, ob eine kleine Flasche Rotwein, aber dann habe ich gedacht, oh nö, das brauche ich glaube ich nicht. Aber das mit der Decke und dem Kissen, ich glaube, das, ja.
Schön eigentlich. Ich habe tatsächlich eine in der Trauergruppe in Köln, eine junge Frau, wo der Vater verstorben ist und dann haben sie einen befreundeten Bestatter gehabt. Und der Vater war sein Leben lang Kettenraucher und dann hat der Bestatter sich eben um den Vater gekümmert und hat gesagt, ach guck mal, hier ist noch eine halbvolle Schachtel Zigaretten in seiner Hosentasche gewesen. Was machen wir denn jetzt damit? Und alle waren sich einig, die kommt auf jeden Fall mit in den Sarg, zumindest in den Sarg auch für die Kremation. Und als sie das erzählt hat in der Trauergruppe, mussten alle irgendwie schmunzeln auch. Und dann hat sie gesagt, oh, das erleichtert mich gerade, weil sie hat gesagt, sie hätte die Geschichte schon mal irgendwo erzählt und die Leute wären alle ganz schockiert darüber gewesen und pikiert. Und in der Trauergruppe konnten das aber alle so gut nachvollziehen, weil allen klar war, das hat zu diesem Mann irgendwie dazugehört. Mhm. Und das kriegt der jetzt auch noch mit. Und ja.
Ja, mit, ich muss noch was ergänzen. Mhm. Was auch mitten reingepasst hätte in unseren Podcast. Mhm. Aber weil du das gerade erzählst von diesem Mitgeben, die Phyllis ist gestorben und die Phyllis wusste, dass sie stirbt und ihr kleiner Junge war 5 Jahre alt und Jörg und Clara sind mit mir zu Phyllis und ihrem Mann gekommen, weil Phyllis wollte gerne wissen, wie lebt ein Kind dann ohne Mutter weiter? Und ich habe Jörg, ein Witwer, gefragt, würdest du das Phyllis erzählen? Clara war damals, als ihre Mama starb, so alt wie der kleine Junge. Und das war ganz wertvoll, dieses Miteinander auch, ne, dieser Hinweis von Jörg nochmal, redet miteinander, redet noch viel miteinander, klärt noch Sachen ab. Und zum Schluss hat die Phyllis zu der Clara, die mit ihrem kleinen Jungen zusammen auf dem Boden gemalt hatte, hat sie gesagt, du Clara, und wenn ich gestorben bin, dann darfst du in meinen Sarg ein Bild für deine Mama mit reinlegen und wenn ich im Himmel angekommen bin, dann schaue ich, wo deine Mama ist und dann gebe ich ihr das Bild. Und das fand ich so schön, dass sie das so sagen konnte. Und in einer anderen Begleitung, wo von Vicky und ihrem Bruder die Mutter gestorben ist, da haben die es so erlebt, dass der Bestatter denen es nicht benannt hat, dass sie sich von der Mama nochmal persönlich verabschieden können, dass sie ihr Sachen mitgeben können. Und ein halbes Jahr später ist der Vater gestorben. Und da wussten sie darum, weil sie schon in der Trauerbegleitung waren. Und dann haben sie dem Vater in die Anzugsjacke, in die Tasche Muscheln reingegeben und haben gesagt, die Eltern, die waren so gerne auf Fehmarn und die Mutter liebte das ganz doll und haben dem Vater im Grunde den Auftrag gegeben, diese Muscheln mit in den Himmel zu nehmen für seine Frau, für ihre Mutter. Mhm. Und genau, und das gibt es einfach auch nochmal als Möglichkeit, dass ich jemand anderen einfach etwas mitgebe oder dass ich was aufs Grab lege oder dass ich was an so eine Andenkenstelle hinlege. Mhm. Das kam mir jetzt gerade noch durch deinen Dankeschön. Gedanken. Ja. Danke, Benni.
Gerne. Danke dir für all die Gedanken. Jetzt haben wir so viel über Abschied gesprochen, jetzt verabschieden wir uns auch, zumindest in dieser Folge. Ne?
Ja, habt noch eine gute Zeit heute und morgen und bis, dass wir uns wieder hören.
Bis bald.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benni Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.